Ja, herzlich willkommen zu unserem Pfingstgottesdienst. An Ostern konnten wir ja schon nicht miteinander feiern, uns gar nicht treffen wegen dieses Virus. Das Virus ist zwar nach wie vor nicht aus der Welt, aber ich freue mich total darüber, dass wir heute Gottesdienst miteinander feiern können. Und ich habe mir gedacht, wir reden an diesem Tag einfach mal ein bisschen über den Heiligen Geist. Und vielleicht fragst du dich, hey, wie kommt er da drauf, ausgerechnet am Pfingsten über den Heiligen Geist zu sprechen? Nun ja, Pfingsten hat ein kleines bisschen was mit dem Heiligen Geist, also dieser dritten Person Gottes, zu tun. Und so will ich gleich einsteigen in das Thema Geist erfüllt. Ich lese dazu als Einstieg einen Vers aus dem zweiten Teil der Bibel, und zwar Kolosser 4, Vers 2. Und hier schreibt der Apostel Paulus Folgendes: Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen und vergesst dabei nicht, Gott zu danken. Wenn ihr jetzt diese Aussage von Paulus hört, dann kommen vielleicht mal zwei Fragen auf. Erstens, was hat dieser Bibelvers mit Pfingsten zu tun? Und zweitens, warum soll ich nicht aufhören zu beten? Und dann Gott auch noch Danke sagen. Ich weiß ja nicht, wie deine persönlichen Erfahrungen so mit Gebet sind, aber ich habe so eine kleine Geschichte für euch, durch die sich meine Gebetsgewohnheit zumindest deutlich verändert hat, zum Positiven hin. Ich habe mir nämlich jahrelang immer wieder die Frage gestellt, und die finde ich, die ist auch durchaus berechtigt: Warum bin ich, obwohl ich ursprünglich eine ganz andere Richtung in meinem Leben eingeschlagen hatte, schließlich Pastor geworden? Ist ja schon ein bisschen verrückt, oder? Also alle meine früheren Freunde, Schulkameraden und Kommilitonen im Biologie- und Chemiestudium, die sind alles Mögliche geworden. Aber ich wüsste keinen außer mir, der Pastor geworden ist oder Pfarrer oder so irgendwas in der Richtung. Aber irgendwann habe ich dann doch die Zusammenhänge begriffen. Einerseits war es so, dass ich meinen Vater eigentlich immer gewünscht hatte und auch dafür gebetet hat, dass einer seiner Jungs eines Tages Priester wird. Katholisch natürlich, denn er war Zeit seines Lebens Katholik und hat gedacht, seine Kinder müssen halt auch unbedingt in dieser Kirche sein und bleiben. Als klar war, dass keiner seiner Söhne diese Laufbahn einschlagen würde, hat er die Idee dann auch wieder fallen gelassen. Dann war es auch so, dass ich mit dem Glauben an einen Gott, der alles, was wir so sehen, geschaffen haben soll, nicht das Geringste anfangen konnte. Ich habe ja schließlich naturwissenschaftliche Fächer studiert und es war für mich eine unumstößliche Tatsache, dass das Universum, die Erde und alles Leben Produkte von vielen Zufällen sind. Aber dann bin ich als junger Student mit diesem Gott, von dem ich ja eigentlich nichts wissen wollte, in Berührung gekommen, weil ich eine junge Lady getroffen habe, die da in so einer christlichen Sekte drin war, und die wollte ich retten. So habe ich jedenfalls zuerst gedacht, denn diese fromme Truppe, die hat zu keiner der großen bekannten Kirchen in Deutschland gehört, also muss es sich um eine Sekte handeln, habe ich gedacht. Aber dadurch bin ich nicht nur mit Gott in Berührung gekommen, sondern ich habe ihn auch ganz, ganz konkret erlebt. Ich habe Jesus dann als meinen Retter erkannt und angenommen, und er ist jetzt zu meinem Chef im Leben und gleichzeitig zu meinem besten Freund geworden. Die junge Lady, die ich ursprünglich retten wollte, hat mich dann gerettet und geheiratet, Gott sei Dank. Das ist jetzt kurze 40 Jahre her, also gerade vorgestern gefühlt. Und meine Schwiegereltern, die auch in dieser evangelischen Freikirche drin waren, wo ich anfangs eben gedacht habe, das wäre eine Sekte, die haben über viele, viele Jahre für uns gebetet, und ihr Wunsch war, dass wir gemeinsam für Gott aktiv sind und vielleicht auch in den vollzeitlichen Dienst gehen. Als ich dieses Bild begriffen hatte, ist mir eine komplette Stadtbeleuchtung aufgegangen. Offenbar hat Gott die Gebete von meinem Vater und von meinen Schwiegereltern erhört, auch wenn es ganz anders gekommen ist, als zum Beispiel mein Vater damals gedacht hatte. Ich glaube, dass Gott bis heute Gebete erhört, auch deine und meine Gebete. Und ja, manchmal sieht die Erhörung ein bisschen anders aus, als wir gedacht haben. Und manchmal ist es vielleicht auch so, dass du jahrelang für eine ganz bestimmte Sache betest, aber du siehst die ganze Zeit absolut nichts davon, dass Gott irgendwie eingreifen würde. Und deswegen ist mir beim Beten immer wieder auch bewusst, dass Gott Wunder tut. Gott kann Dinge auf übernatürliche Art und Weise mehr oder weniger blitzartig bewegen. Und dann ist das in der Regel nicht so ein Prozess, sondern geschieht von einem Moment auf den anderen und ist mit naturwissenschaftlichen Methoden nicht zu fassen, nicht zu erforschen. Und wenn der Apostel Paulus uns auffordert, lasst uns durch nichts vom Gebet abbringen, dann kann man das auf eine dreifache Art und Weise verstehen. Und das will ich, weil heute Pfingsten ist, mit dem Heiligen Geist in Verbindung bringen und damit zeigen, dass wir sehr stark auf ihn angewiesen sind. Es gibt da das Gebet als suchender Mensch. Und hier zeigt sich, dass der Heilige Geist um mich herum ist. Er klopft immer wieder an bei meinem innersten Geheimnis. Wir nennen das oft auch unser Herz. Das Gebet von einem suchenden Menschen ist meistens ziemlich einfach. Bitte, lieber Gott, wenn es dich echt gibt, dann hilf mir jetzt in dieser Situation. Ich habe festgestellt, dass Gott solche Gebete recht oft erhört, um einem Menschen zu zeigen, ja, es gibt mich wirklich und außerdem bin ich großzügig, liebevoll und sehr gnädig. Ich erhöre ernst gemeinte Gebete, meistens sogar noch weit über das hinaus, was du bittest. Bei mir und bei vielen anderen war es so, dass wir uns dadurch für diese Dimension des Übernatürlichen und damit auch für das Wirken vom Heiligen Geist geöffnet haben. Und so sagt es auch Jesus voraus im Johannesevangelium, Kapitel 16, Vers 8. Wenn der Heilige Geist kommt, wird er den Menschen die Augen für ihre Sünde öffnen, für Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht. Das funktioniert aber nicht immer. Denn der Heilige Geist, der zwingt sich niemandem auf. Wir müssen schon auch zulassen, dass er uns die Augen öffnet. Ich habe da mal einen Mann getroffen, der mir gesagt hat, ach, wissen Sie, ich glaube nicht an diesen Gott im Himmel, von dem ihr Christen da so redet. Aber ich habe vor einiger Zeit doch tatsächlich ein echtes Wunder erlebt. Da habe ich gestaunt und habe ihn gefragt, ja wie? Und Sie glauben trotzdem nicht an Gott? Naja, wissen Sie, ich bin Familienvater und dann wurde ich arbeitslos. Schließlich war es soweit, dass wir überhaupt kein Geld mehr hatten. Keine Ahnung, woher ich die Finanzen nehmen sollte für Essen, Miete und alle anderen Kosten, die da so gekommen sind. Und dann habe ich gebetet. Gott, wenn es dich gibt, dann bitte, bitte mach ein Wunder. Aber dann hat es am nächsten Tag ein heftiges Gewitter runtergehauen und da hat es mächtig gehagelt und mein Auto war anschließend nur noch Schrott. Front- und Heckscheibe kaputt, Dach, Kofferraum, Motorhaube, es hat alles ausgesehen wie ein Golfball, lauter Dellen drin. Ich habe dann den Schaden der Versicherung gemeldet und von ihr ganz schnell das Geld bekommen. Mehr Geld, als wir zu diesem Zeitpunkt eigentlich gebraucht haben. Das war für mich ein fantastisches Wunder. Aber ich glaube trotzdem nicht an diesen Gott. Ich glaube, das war einfach ein wunderbarer Zufall. Interessant, oder? Aber es ist eben so. Auch wenn ein suchender Mensch manchmal Wunder von Gott ganz konkret erlebt, heißt das noch lange nicht, dass er daraufhin an Gott glaubt. oder sogar Jesus annimmt und mit ihm dann anschließend durchs Leben geht. Dass ein Mensch eine innere Umkehr vollzieht, wir nennen das auf Frommdeutsch auch Bekehrung, das ist oft unerklärlich und eben auch eine ganz andere Geschichte. Weiter gibt es dann auch das Gebet von einem entschiedenen Christen. Das ist das, wenn der Heilige Geist in mir drin wohnt, nachdem ich mich entschieden habe, mein Jesus anzunehmen, ihn in mein Leben aufzunehmen. Und dann betest du zum Beispiel: Jesus, ich danke dir, dass du mein Leben begleitest und dass du es unter deiner Kontrolle hast. Gut zu wissen, dass ich jetzt zu dir gehöre mit Haut und Haaren. Das beschreibt der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 19, indem er schreibt: Oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat? Ihr gehört also nicht mehr euch selbst. Doch, auch Menschen, die an Gott glauben und die Jesus nachfolgen, haben Probleme und haben manchmal heftige Herausforderungen in ihrem Leben. Die erleben auch Kämpfe, die erleben Versuchungen und die kommen auch in Stürme. Und die wissen manchmal auch nicht mehr, wo oben und unten, links und rechts ist. Aber du hast die absolut grundlegende Gewissheit, dass Gott irgendwo da ist und dass er irgendwann auch ein Wunder vollbringt. Ich habe schon oft von Leuten gehört, die gesagt haben: Ach, ihr Christen, ihr seid ja sowas von naiv. Ihr habt ein Problem, dann betet ihr zu Jesus und dann habt ihr das Gefühl, Gott, der löst jetzt einfach eure Probleme, ohne dass ihr selber irgendwie die Sache anpacken müsst. Okay, ich gebe es zu, manchmal sind wir so rein menschlich gesehen wirklich ein bisschen naiv. Ja? Aber der Punkt ist der: Wenn Gott durch den Heiligen Geist in dir drin wohnt, dann ist da eine Grundsicherheit da, dass du weißt, irgendwie macht mein Vater im Himmel ganz bestimmt ein Wunder. Die Frage ist nur, wie, wann und wo. Als drittes gibt es dann auch noch das Gebet von einem geisterfüllten Christen. Das ist dann der Heilige Geist auf mir oder über mir. So wird das in der Bibel ausgedrückt, indem ich Jesus zitiere, zeige ich euch das. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen, der auf euch kommen wird. Nun, da habt ihr es gelesen, auf euch. Ja? Und ihr werdet durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa, in Samaria und überall auf der Erde. Und so ein geisterfüllter Christ, der betet nicht einfach nur noch: Ja, Gott, bitte hilf mir, oder danke Jesus, dass du mein Leben im Griff hast. Wenn Probleme auftauchen, wenn die uns zu schaffen machen, dann kann es sein, dass wir ganz anders beten. Ein geisterfüllter Christ, der hört erstens mal praktisch nie auf zu beten, und das Gebet, das er spricht, hört sich häufig so an: Jesus, gebrauch mein Leben, egal wie es drumherum aussieht. Hier eine kleine positive Warnung: Das ist eines der gefährlichsten Gebete, die ein Mensch so beten kann. Ja? Es gibt noch andere gefährliche Gebete, wenn du zum Beispiel sagst: Jesus, zerbrich mich, dann passiert das innerhalb der nächsten Stunden und du bist zerbrochen vor Gott. Dieses Gebet erhört Gott häufig im Handumdrehen. Oder da hat jemand gebetet: Jesus, zünde ein Feuer an. Ja, ich kenne den Mann, der ist dann nach dem Gebetstreffen nach Hause gekommen, da hat tatsächlich seine Wohnung gebrannt. Ich glaube, dieses Gebet hat er nie wieder in seinem Leben gesprochen. Aber wenn du betest: Jesus, hier bin ich, gebrauche mein Leben so, wie du das möchtest. Und wenn du das in diesem Bewusstsein betest, in mir drin ist der Heilige Geist und ich habe genau ein Leben und ich habe Gaben, Talente und Fähigkeiten von Gott geschenkt bekommen und ich möchte, dass das alles volle Kanne eingesetzt wird für die Sache Gottes, dann hast du sehr langfristige Auswirkungen in deinem Leben. Das wirkt sich nicht nur für dich persönlich aus, sondern auf deine ganze Familie, auf dein ganzes Umfeld, einfach alles. Und wenn der Apostel Paulus uns im Kolosserbrief auffordert, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen, dann ist das gleichzeitig die Bitte, permanent dran zu bleiben. Leute, bleibt dran. Und warum ist dieses Gebet, Jesus, ich bin hier, gebrauche mein Leben so, wie du es willst, eines, das man dann jeden Tag beten soll? Ich glaube, um geisterfüllt zu bleiben und langfristig leidenschaftlich für Jesus zu sein, läuft das nicht so, dass du das ein einziges Mal betest und dann läuft das locker durch bis zum Lebensende. Du kannst ja auch nicht zur Trauung mit deiner Braut in die Kirche reinmarschieren und dann vorne während der Zeremonie sagen, ja, ich will. Und dann denken, hey, liebe Frau, ich habe es dir ja damals bei der Trauung gesagt, dass ich dich haben will. Jetzt weißt du das auch für immer. Und sollte sich was ändern, sage ich dir rechtzeitig Bescheid. Dieses ja, ich will und ja, ich liebe dich, das muss man gegenüber der Ehefrau jeden Tag erneuern. Sonst glaubt sie es nach einiger Zeit nicht mehr, stimmt's? Ja, und übrigens, ihr lieben Frauen, bei uns Männern müsst ihr das jede Stunde wiederholen. Wir haben so ein kurzes Gedächtnis. Und bei den Kindern alle 10 Minuten. Ja? Man muss das immer und immer wieder bestätigen und bekräftigen. Und diese Aufforderung, lasst euch durch nichts vom Glauben ab, vom Gebet abbringen. Also hört nicht auf, in der Verbindung mit Gott zu sein, um mit ihm zu reden. Das verleiht deinem Wunsch Ausdruck. Ich will jeden Tag leidenschaftlich mit Gott verbunden sein. Jesus, ich bin hier, gebrauche mein Leben, es gehört sowieso dir. Denn es passiert ziemlich leicht, dass wir irgendwie in so eine auch fromme Routine reinkommen können. Oder was auch vorkommen kann, du wirst müde davon, immer und in allen Bereichen abhängig zu sein von Gott. Ich bin doch selber auch noch wer, ich möchte doch auch noch. Ja, das ist manchmal nicht so einfach. Vor kurzem habe ich mit einem Mann gesprochen und dabei habe ich ihm erzählt, dass ich jetzt schon über 24 Jahre im Gospelhaus in Denkendorf Pastor bin. Was? Hat er ganz entsetzt gefragt. Schon 24 Jahre in ein und derselben Gemeinde Pastor und du hast in der Zwischenzeit nicht ein einziges Mal die Gemeinde gewechselt? Ist dir das nicht im Laufe der Zeit irgendwann mal langweilig geworden? Ach, weißt du, Gott hält mich da schon ganz schön auf Trab hier im Gospelhaus und in unserer Kirche. Wir wachsen und wir sind auf der Suche nach größeren Räumen. Wir waren lange Zeit dabei, jetzt einen Nachfolger für mich zu finden. Ich gehe ja schon bald in Rente und inzwischen haben wir auch einen gefunden. Aber jetzt geht es darum, die ganzen Dinge für den Übergang zu arrangieren. Dann habe ich auch noch gewisse Aufgaben in unserem Gemeindeverband und die hören ja mit dem Renteneintritt nicht einfach auf. Das geht nun weiter, ganz munter, mit Vollgas. Ich bin also ständig voll ausgelastet. Dann schaut er mich an und fragt, ja, ist das denn nicht auch ein bisschen ermüdend so mit der Zeit? Mich gesagt, das ist vielleicht schon eher das richtige Stichwort. Manchmal kann es ermüden. Denn manchmal will ich auch nicht mehr beten. Herr, hier bin ich, gebrauche mich. Manchmal ist das eben auch sehr mühsam und es ist auch anstrengend, das gebe ich auch zu. Manchmal hatte ich auch schon genug von den Kapriolen, die Gott immer wieder mal so macht. Er hat immer so verrückte Ideen. Oder die Wege, die er manchmal führt, die sind schon hin und wieder etwas anstrengend. Oder du kannst in so eine fromme Routine reinkommen. Und da bin ich schon so froh über den Paulus, der vor 2000 Jahren den Kolossern im Kapitel 4, Vers 2 eben geschrieben hat, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen und vergesst dabei nicht, Gott zu danken. Weil wenn du dankbar bist, mit anderen Worten, wenn du nicht vergisst, wo du herkommst und wo Gott dich rausgeholt hat, wovon er dich befreit hat, wie war denn dein Leben ohne Jesus? Dann wirst du auch nicht aufhören zu verstehen, dass du eine Botschaft hast. Du hast deinen Freunden, deiner Familie, deinen Mitmenschen wirklich etwas zu geben. Und jetzt achtet mal auf das, was der Apostel Paulus dann weiter an die Kolosser schreibt im Kapitel 4, die Verse 3 und 4. Betet auch für uns, damit Gott uns eine Möglichkeit gibt, sein Geheimnis zu verkünden. Die Botschaft von Christus, für die ich hier im Gefängnis sitze. Und betet, dass ich darüber frei und offen reden kann, wie Gott es mir aufgetragen hat. Diese Aufforderung, hör nicht auf zu beten, hör nicht auf, geisterfüllt zu sein, mündet schließlich in den Wunsch, Gott, gib mir die Möglichkeiten und die Chancen, wo ich von Jesus erzählen kann und seine froh und freimachende Botschaft weitergeben kann. Und was ist denn diese Botschaft? Gott liebt dich total und bedingungslos. Deswegen ist er in Jesus auf diese Erde gekommen, hat als Mensch unter uns Menschen gelebt. Er hat gezeigt, wie das Menschsein auch aussehen kann, nicht so, wie wir das manchmal leben. Vor allen Dingen dann, wenn man sich dem unterstellt, was Gott für uns Menschen vorgesehen hat. Und um den Weg zu Gott, diesem liebenden Vater im Himmel, für dich und für mich frei zu räumen, ist er am Kreuz gestorben. Dort hat er die Strafe für all unsere Fehler, unsere Dummheiten, unsere Mangelerscheinungen auf seine Kappe genommen. Wenn du ihm dein Leben in die Hände drückst, dann bist du frei von jeder Schuld und der Himmel steht für dich offen. Und wenn du die Chance hast, mal mitzuerleben, wie ein Mensch die Entscheidung trifft, dieser Botschaft zu glauben und sein Leben mit Gott dann zu führen, hey, das ist absolut fantastisch, dann strahlst du wie ein ganzes Kernkraftwerk. Und genau das meint der Paulus. Wenn du nicht damit aufhörst, diese Botschaft von Gott anderen Menschen auf ganz natürliche Art und Weise und einfach zu erzählen, dann erlebst du, wie Veränderungen passieren. Dann gibt das dir mehr, als du den Leuten gegeben hast. Und es sorgt dafür, dass du leidenschaftlich für Jesus unterwegs bist und auch bleibst. An der Stelle will ich dir noch eine Dimension zeigen, denn in dem Moment, in dem du damit anfängst, diese geniale Botschaft von Gott ganz einfach weiterzugeben, bist du nie alleine und auf dich allein gestellt. Es ist nämlich immer eine Kooperation mit dem Heiligen Geist. Und weißt du auch, was der Heilige Geist macht? Er schafft aus Chaos Leben. Und jetzt wollen wir einen kurzen Videoclip anschauen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Noch war die Erde leer und ohne Leben, von Wassermassen bedeckt, Finsternis herrschte. Aber über dem Wasser schwebte der Geist. Uns aber hat Gott durch seinen Geist sein Geheimnis enthüllt. Denn der Geist Gottes weiß alles, er kennt auch Gottes tiefste Gedanken. Gottes Geist aber schenkt Leben. Ja, der Heilige Geist macht aus Chaos Leben. Und bei dem berühmten Propheten Jesaja, Kapitel 32, Vers 15, da heißt es: So wird es bleiben, bis der Geist Gottes aus der Höhe über uns kommt. Dann wird die Wüste in einen Obstgarten verwandelt, dicht wie im Wald stehen die Bäume beieinander. Wenn der Geist über uns kommt, auf uns kommt, da entsteht aus Chaos Leben. Du denkst jetzt vielleicht, ja, und was ist jetzt der Punkt, auf den er raus will? Bei den Menschen, die um dich herum sind und die Jesus noch nicht kennen, entsteht aus Chaos Leben, wenn du die Botschaft von Gott an sie weitergibst. Petrus, ein kleiner Fischer und enger Freund von Jesus, der hatte oft eine große Klappe, war immer vorne mit dabei. Aber als es dann schließlich drauf ankam, hat er geleugnet, seinen guten Freund Jesus überhaupt zu kennen. Normalerweise würden wir denken, hey, der Typ, der ist damit für Gott endgültig erledigt. Prüfung nicht bestanden, aus und vorbei, schickt doch den Kerl irgendwo in die Wüste. Trotzdem kommt der Heilige Geist am Pfingsten auf ihn und auf noch 120 andere Personen, die im gleichen Raum waren. Und dann predigt dieser Mann relativ kurz und 3000 Menschen finden zum Glauben an Jesus als den Messias und die lassen sich taufen. Und wenn er in den Dörfern und kleinen Städten in Israel so unterwegs war, da werden die Menschen von Krankheiten geheilt, weil einfach nur sein Schatten auf sie gefallen ist. Der Heilige Geist hat ihn dazu gebraucht, um aus Chaos und Verlorenheit Leben zu machen. Vielleicht denkst du ja, oh Mann, ich habe ja viel zu viele und viel zu schwere Fehler in meinem Leben gemacht. Wie kann ich da noch ein Botschafter für Gott sein? Vergiss nicht, dass Gott sein Reich nicht mit perfekten Leuten baut, sondern nicht perfekte Leute vertrauen dem absolut perfekten Gott, folgen Jesus nach und so wird sein Reich gebaut. Eines Tages wird Petrus von einer Gruppe von Nichtjuden gerufen. Für ihn als strenger Jude eigentlich ein komplettes Unding, aber er lässt sich dann schließlich doch überreden und dort gibt er die Botschaft, dass Jesus der versprochene Retter der Welt ist, weiter und alle Heiden, die dort waren, fangen an zu glauben und erleben, wie der Heilige Geist über sie kommt und sie erfüllt. Kam also nicht nur an Pfingsten vor. Maria Woodworth Etter, eine kleine, unscheinbare, schlichte Frau, die ist niemandem aufgefallen, dort, wo sie gelebt hat, im US-Bundesstaat Ohio. Sie wurde sogar auch noch geschieden. Damals, Ende des 19. Jahrhunderts, in frommen Kreisen in den USA, könnt ihr euch vorstellen? Absolutes No-Go für einen Dienst in der Kirche unter gar keinen Umständen mehr zu gebrauchen. Trotzdem hat sie Jahr ein, Jahr aus den Menschen von Jesus erzählt, wo immer sie hingekommen ist. Eines Tages hat sie in einer kleinen Gemeinde, in der sie eingeladen war, eine Andacht gehalten. Und dabei hat sie dann ihren Zeigefinger kurz hochgehoben. In diesem Moment haben die Leute angefangen zu weinen, denn in ihnen wurde schlagartig bewusst, was sie alles falsch gemacht hatten in ihrem Leben. Die Menschen sind innerlich umgekehrt und wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt, haben die Taufe im Heiligen Geist erlebt. Dadurch hat der Heilige Geist aus Chaos Leben geschaffen. Und Gott hat diese kleine, unscheinbare Frau gebraucht. Sie wurde schließlich sogar zu einer der maßgebenden Personen beim Start der Pfingstbewegung in den USA. Nur einen kleinen Finger gehoben, mehr war gar nicht. Wenn wir anfangen, die Botschaft von Jesus in die Schulen, in die Unis und in die Arbeitswelt reinzutragen, dann wirst du erleben, dass bei vielen Menschen, die im Chaos sind, Leben entsteht durch den Heiligen Geist. John Wesley. Diesen Mann hat man aus der Kirche rausgeschmissen, weil er für die damalige Kirchenleitung zu rebellisch und zu neumodisch war. Er hatte zu viele unkonventionelle Ideen. Das hat damals vielen nicht gepasst. Dann ist er einfach hingegangen, hat auf eigene Faust das Evangelium gepredigt und hat dann kleine Gruppen gebildet. Und er hat unwahrscheinlich viel Leben in das Chaos von Familien hineingebracht. Wir kennen ihn heute als den Gründer des Methodismus, weil er eben sehr methodisch vorgegangen ist. Oder einen, den ich auch sehr mag, George Whitefield. Der war ein begnadeter Prediger. Wenn der irgendwo, meistens Open Air, gepredigt hat, sind die Leute sogar auf die Bäume raufgeklettert, um ihn zu sehen. Und während er gepredigt hat, sind viele wieder von den Bäumen runtergefallen. Nicht, weil die Predigt zu lang war oder so einschläfernd gewesen wäre, sondern weil das Wirken vom Heiligen Geist so kraftvoll war. Und dabei haben sich die Menschen reihenweise zu Jesus bekehrt. So ist aus Chaos Leben entstanden. Diese Leute, die ich gerade genannt habe, waren eigentlich alles ganz einfache Männer und Frauen. Ihre Biografie war alles andere als perfekt. Wie oft denken Christen, wenn sie hören, sie sollen die Botschaft von Jesus weitergeben, ja, wie soll ich das bei meinem Hintergrund und mit meiner Geschichte machen? Wie soll ich denn für Gott überhaupt noch zu gebrauchen sein? Wisst ihr, ich stehe heute hier, weil es Menschen gegeben hat, die für mich gebetet haben. Und solche, die mir von diesem wunderbaren Jesus erzählt und auf ihn hingewiesen haben. Ich verrate euch ein Geheimnis. Keiner von denen, nicht ein einziger, war perfekt. Und ich bin's auch nicht. Paulus schreibt, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen und vergesst dabei nicht, Gott zu danken. Hör nicht auf zu beten, dass Gott dir Möglichkeiten gibt, von Jesus zu erzählen. Streck dich danach aus, geisterfüllt zu sein und zu bleiben. Hör nicht auf, Jesus leidenschaftlich nachzufolgen und ihm zu vertrauen. Hör nicht auf, den Menschen von der Gnade und von der Güte Gottes zu erzählen und sei dankbar für alles. Und bitte vergiss auch deine persönliche Geschichte nicht. Sie mag noch so krumm und noch so schräg sein, aber Gott kommt doch mit dir und mit deiner Geschichte zum Ziel. Er hat alle Möglichkeiten und alle Macht dazu. Und so zitiere ich zum Schluss noch einen Satz aus dem Matthäusevangelium. Steht in Matthäus 3, Vers 11, da sagt Johannes der Täufer Folgendes zu seinen Schülern über Jesus. Er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du diese Dimension realisierst und nie vergisst. In geisterfüllten Menschen brennt ein Feuer, das der Heilige Geist angezündet hat, damit wir niemals aufhören, Botschafter zu sein für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und ich möchte einfach jetzt noch beten, dass weder Routine noch Müdigkeit dein Leben als Christ prägen dürfen. Vielleicht hast du dein Leben ja auch noch gar nie Jesus in die Hände gedrückt. Das wäre jetzt eigentlich ein super Zeitpunkt zu sagen, Jesus, hier bin ich. Es kostet mich alles, das zu sagen, aber ich wünsche mir einfach, dass du mich irgendwie brauchen kannst. Ja, Jesus, ich bin hier und ich will dir mal wieder Danke sagen, dass du dein Leben für mein Leben gegeben hast. Ich lasse nicht zu, dass Routine in meinem Leben die Oberhand gewinnt. Ich lasse auch nicht zu, dass Erfahrungen, besonders die ganzen negativen, meine Zukunft bestimmen dürfen. Und auch da, wo ich vielleicht müde geworden bin, da sage ich wieder ganz bewusst, Jesus, hier bin ich. Und trotz Müdigkeit will ich mich neu für deine Ziele und Pläne öffnen und ich will Abenteuer mit dir gemeinsam angehen und erleben. Du gibst mir die Frische und du gibst mir auch die Power dazu. Und weil heute Pfingsten ist, wo wir uns mal wieder bewusst machen, dass der Heilige Geist jetzt auf alle kommen will, die sich dir, Jesus, zur Verfügung stellen, bitte komm ganz neu auf uns. Komm auf mich. Taufe uns mit diesem göttlichen Feuer. Komm in die Bereiche rein, wo in meinem Leben Chaos herrscht, und schaff Leben. Erneuere das Bewusstsein der Berufung, dass ich Zeuge und Botschafter für Jesus sein soll. Jede Faser meines Körpers soll durchdrungen und erfüllt sein von dir. Und ich bitte dich für jede Situation, wo Chaos jetzt in Familien entstanden ist, wo vielleicht Nöte sind, wo sonstige unlösbare Probleme da sind, wo Menschen vielleicht auch verzweifelt sind, dass du, Heiliger Geist, gerade jetzt mit deiner Kraft und mit deinem Feuer kommst, dass du veränderst und tröstest und aus Chaos Leben schaffst. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft, die der Heilige Geist schenkt, sei mit euch allen. Amen.